Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und kraftvoll in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 23. März.
Wir stehen vor Ostern und wir fragen uns, wie können wir diese Ostertage zu einer Ruhephase entwickeln? Es gilt damit an 5 zusammenhängenden Tagen das Prinzip, wir bleiben zu Hause. Wir werden in dieser Zeit Versammlungen im öffentlichen Raum untersagen. Außengastronomie, soweit sie schon geöffnet ist, wird während dieser 5 Tage geschlossen. Und ausschließlich der Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne wird am Samstag geöffnet. Wir werden mit den Religionsgemeinschaften, und dabei werden Bund und Länder auf die Religionsgemeinschaften zugehen, mit der Bitte an sie herantreten, religiöse Versammlungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen. Ich betone mit der Bitte.
Die Beschlusslage von heute Nacht bedeutet im Klartext, unser Leben im Lockdown geht weiter. Die Gewerbefreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, das Recht auf Bildung, das Recht auf Privateigentum und die Nutzung desselben, alles gilt irgendwie, aber nichts mehr so richtig. Andere Staaten impfen im ICE-Tempo und wir konservieren. Und zwar konservieren wir eine krisenhafte Situation, weil es mit dem Impfen nicht so richtig klappt. Deutschland schränkt lieber die Grundrechte ein, als zu testen, zu impfen und zu öffnen. Da kommt einem unwillkürlich eine alte Rede von Guido Westerwelle in den Sinn. Der einstige FDP-Chef war ein liberaler Geist, der vor rund 5 Jahren zu früh, deutlich zu früh, verstarb. Und vor knapp 10 Jahren, genau genommen am 13. Mai 2011, seine letzte Rede als Parteichef hielt. Sie wird heute Morgen mit neuer Bedeutung aufgeladen. Es geht um die Ewigkeitswerte des Liberalismus, damals wie heute. Um die Bürgerrechte, damals wie heute. Um ihre stille Erosion, die fast unbeabsichtigte Preisgabe dieser Rechte, damals wie heute. Und darum, dass nicht die Politiker, sondern wir, die Bürger, dafür mitverantwortlich sind. Wir tun es nicht, aber wir lassen es geschehen. Guido Westerwelle in seiner letzten großen Rede.
Meine Damen und Herren, natürlich leben wir in Deutschland nicht in Zeiten, wo eine Freiheitsbedrohung von Gewalt ausginge, sondern sie kommt anders daher. Die Freiheitsbedrohung in Deutschland, sie kommt nicht mit Gewalt und laut daher, sondern sie kommt leise daher. Sie kommt mit allerlei Begründungen daher, mit oftmals auch gut gemeinten Begründungen. Zum Beispiel, wenn es um die Bürgerrechte geht. In solchen Zeiten kommen dann Parteien her und Politiker und sagen, das ist die Zeit, wo man wieder mal günstig Bürgerrechte, die uns sowieso ein wenig immer stören, scheibchenweise reduzieren kann. Freiheit stirbt immer zentimeterweise, hat einmal Karl Hermann Flach formuliert. Und Freiheit stirbt nicht durch Politiker, stirbt nicht dadurch, dass man Bürgerrechte und Freiheitsrechte von Politik wegen einschränken will, sondern dann wird es gefährlich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen, dass sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung. Man kann mit dem Vorwand, man schaffe Sicherheit, jedes Bürgerrecht in Zweifel ziehen. Man kann mit dem Vorwand, die Sicherheit brauche das, jede gesetzliche Verschärfung beschließen. Wir wehren das ab. Aber meine Damen und Herren, wir brauchen auch die Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen auch selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger, die sich den Satz nicht gefallen lassen. Wer nichts zu verbergen hat, soll sich doch gefälligst nicht beklagen. Nein, wir wollen ein Volk von selbstbewussten Staatsbürgern und nicht von Staatskunden, nicht von Untertanen. Bürgerrechte zu verteidigen, das ist eine heilige Aufgabe in der Vergangenheit und auch in Zukunft, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Matthias Herdigen ist Völkerrechtler, Europarechtler und Staatsrechtler in einem. Und er spricht heute Morgen über seine Sorgen, wie die Europäische Union in Krisenzeiten Geld ausgibt, das sie gar nicht besitzt. Und was das wiederum für die nachfolgenden Generationen bedeutet.
Herr Steingart, ich gehe davon aus, dass die nicht nur die Generation unserer Kinder, sondern auch die Generation unserer Enkel und Urenkel noch an diesem Schuldenpaket knabbern wird.
Unsere Wall Street Reporterin Sophie Schimanski spricht über einen mit Spannung erwarteten Börsengang in New York. Und wir befassen uns mit dem zweifelhaften Berufsethos des ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Manuel Barroso. Außerdem, wir applaudieren der Mutter von Britney Spears, die eine wirklich gute Idee hatte. Corona hat Folgen, auch finanzielle. In Europa hat man beschlossen, und zwar die Staats- und Regierungschefs haben beschlossen, einen 750 Milliarden Hilfsfonds aufzulegen, vor allem für die Staaten in Südeuropa. 750 Milliarden Euro finanziert zu 100% mit Schulden. Es wäre das erste Mal, dass die Europäische Union sich selbst verschuldet, denn bisher lebt sie vom Geld der Mitgliedstaaten. Aber die gehen jetzt lieber den bequemen Weg in die Verschuldung. Die größte Schuldenrakete der europäischen Geschichte soll also nun gezündet werden. Der deutsche Bundestag muss noch zustimmen. Und dort grummelt und gärt es in den Reihen der Abgeordneten. Einer, der beim Grummeln und beim Gären fleißig hilft, und zwar mit Sachargumenten, ist der Staatsrechtler Professor Matthias Herdegen. Er ist selbst CDU-Mitglied und der zurzeit wortgewaltigste Kritiker seiner eigenen Truppe. Einen schönen guten Morgen, Professor Herdegen.
Guten Tag, Steingart.
Herr Professor, in der kommenden Woche will ja der Bundestag das Ratifizierungsgesetz zu dem sogenannten EU-Eigenmittelbeschluss beschließen. Das klingt so harmlos für mich, weil die Worte Kredit und Verschuldung da gar nicht auftauchen. Aber im Kern geht es doch genau darum, um Kredit und Verschuldung, richtig?
In der Tat. Die großen Weichenstellungen verbergen sich hinter der Fassade. Wir stehen, wie der Bundesfinanzminister zu Recht angemerkt hat, vor der größten Weichenstellung in der Geschichte der Europäischen Union seit Einführung des Euro. Es ist gleichzeitig auch die teuerste Veränderung und es ist gleichzeitig auch der größte Bruch vertraglicher Verpflichtungen, wenn wir auf die Kompetenzen der Europäischen Union gucken.
Aber der Reihe nach, worum geht es genau? Es geht darum, dass die Europäische Union erstmals selber Schulden aufnehmen möchte und das auch gleich mit einem ganz großen Schluck aus der Pulle 750 Milliarden Euro.
In der Tat, das ist ein großer Aufschlag, zurückgehend auf französische Vorstellungen, die zunächst auf Einwände auch in Berlin gestoßen sind. Da ging es noch um 300 Milliarden. Dann ist man ja nach Paris gefahren und dann kam die berühmte deutsch-französische Initiative heraus, wo man diese Bedenken, Schuldenaufnahme gehe nicht, hat fallen lassen und zum Ausgleich das Paket gleich verdoppelt hat. Und die Europäische Kommission hat dann noch was draufgesattelt. Und dann sind wir bei 750 Milliarden Euro.
Wofür? Wofür, bitteschön?
Vordergründig geht es hier zunächst einmal um Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Aber wenn wir genau reingucken, geht es hier um Modernisierung Europas und der europäischen Staaten insgesamt. Also es ist viel die Rede von Digitalisierung, viel die Rede von Klimaschutz. Das ist ein großes Sammelsurium, das eigentlich mit Krisenbewältigung und Pandemie nicht mehr viel zu tun hat.
Die Inhalte sind ja gar nicht schlecht. Digitalisierung, Umweltschutz, das alles würde mich noch überzeugen. Aber die Art der Finanzierung mutet unseriös an, wenn ich das mal so sagen darf. Die europäischen Staaten verfügen ja durchaus über Steuerkraft. Aber hier wird ja offenbar zu 100% über den Kapitalmarkt diese Liste des Wünschenswerten finanziert, richtig?
Und das geschieht in dieser Größenordnung zum allerersten Mal, dass die EU sich Mittel in dieser Größenordnung auf dem Kapitalmarkt besorgt. Damit erscheinen diese Schulden auch nicht mehr auf dem Radar der Schuldenstände der einzelnen Mitgliedstaaten. Sie können sich gewissermaßen auf dem Umweg über die Europäische Union, über die Kapitalmärkte Geld beschaffen, ohne dass ihnen dies als eigene Schulden zugerechnet wird. Und damit ist eigentlich auch das ganze System von Maastricht mit der Haushaltsdisziplin schon am Ende.
Aber wie kann das sein? Der Maastricht-Vertrag regelt ja Schuldenobergrenzen, absolut und relativ, die Netto-Neuverschuldung pro Jahr und die Gesamtverschuldung eines Staates. Und da ja am Ende doch der einzelne Staat, zum Beispiel die Bundesrepublik, auch für diese neuen Schulden haften würde, wenn ein anderer Schuldner ausfällt, muss das doch eigentlich den nationalen Schuldenständen zugerechnet werden. Oder ist da was falsch?
Dafür spreche die Logik des Vertrags von Maastricht, des Systems der Währungsunion. Aber das ist ja gerade nicht gewollt. Man will das ja umgehen, indem formal als Schuldner, Kreditnehmer die Europäische Union auftritt. Und dann müssen eben die Mitgliedstaaten sozusagen in den gemeinsamen Topf hineinlegen. Und wie Sie gerade sagen, Herr Steingart, und wenn einer nicht zahlen kann, nicht zahlen will, dann müssen die anderen nachlegen, dann trifft die eine Nachschusspflicht.
Aber was ist mit dem Budgetrecht, das ich gelernt habe, dass die Königsdisziplin des frei gewählten und nur seinem Gewissen verantwortlichen Bundestagsabgeordneten ist, das Budgetrecht, das heißt das Recht, tatsächlich Einnahmen und Ausgaben, aber auch das, wofür man ins Obligo geht, bestimmen zu dürfen, wird dieses Budgetrecht hier ausgehebelt oder nicht?
Es wird in mehrfacher Hinsicht ausgehebelt. Es wird einmal ausgehebelt auf europäischer Ebene, weil nämlich diese Schuldenmechanik weitgehend am europäischen Haushalt vorbeiläuft und damit auch das Parlament, auch gerade auf der Ausgabenseite, gar kein entscheidendes Mitspracherecht mehr hat. Das ist die europäische Seite. Das heißt, auch der europäische Haushaltsgesetzgeber sieht das jetzt auf Jahre und meine Prognose ist auf Generationen hinaus, wir hier in ein Schuldenmanagement hineinkommen und damit Gestaltungsspielräume blockiert werden zulasten künftiger Generationen. Ähnliches sehen wir dann im nationalen Rahmen beim Deutschen Bundestag. Und es kommt noch ein weiteres hinzu. Durch die Nachschusspflicht kommen wir genau in die Haftung für die Entscheidungen fremder Regierungen, die uns nach unserem Grundgesetz verboten sind.
Ja, das wäre meine nächste Frage. Sie sind ja von Hause aus Staatsrechtler, Völkerkundler, Europarechtler. Die Verträge, die bislang die Bundesrepublik unterzeichnet hat in Brüssel, die sahen ja eigentlich das Verbot der Staatsfinanzierung, also laufender Einnahmen und Ausgaben anderer, vielleicht nicht ganz so sparsamer Staaten vor. Über die Hintertür hat man hier doch zumindest das Gefühl, dass diese sogenannte No-Bailout-Klausel umgangen wird. Und daher meine Frage, ist das Ganze aus Ihrer Sicht denn juristisch überhaupt wasserfest oder ist das womöglich, ich sag's mal so, illegal?
Ich glaube, dass wir hier in der Tat eine mehrfache Verletzung vertraglicher Bindungen haben. Einmal wegen der Umgehung des Grundsatzes der Alleinhaftung der Staaten für ihre Verbindlichkeiten. Hier kommt wieder dieser Umweg über die Europäische Union ins Spiel. Aber in der Sache nach haften wir natürlich dann doch für fremde Verbindlichkeiten. Deswegen haben wir uns ja auch dagegen verwahrt, dass es zu diesen Eurobonds kommt. Und genau so etwas, was wir damals vermeiden wollen, machen wir jetzt unter dem großen Beifall des deutschen Bundesfinanzministers mit diesem EU-Schuldenprogramm.
Nun könnte man beim Bundesfinanzminister sagen, der ist von der anderen Feldpostnummer von der SPD. Sie selber sind aber bei der CDU Mitglied und haben auch kandidiert für den Vorsitz 2018. Der eine oder die andere wird sich erinnern. Deswegen meine Frage, Herr Professor Herding, was ist mit Ihrer Partei eigentlich los? Wird sie das tatsächlich im Bundestag durchwinken?
Da würde ich mal sagen, beide Seiten der Feldpostnummern, die Union wie die Sozialdemokratie waren eigentlich immer dem Gedanken verpflichtet, dass die Europäische Union eine Rechtsgemeinschaft ist. Und deswegen ist diese Entwicklung so beunruhigend und so verstörend. Ich gehe davon aus, dass die Union im Bundestag mit großer Mehrheit zustimmen wird. Ob das reicht, weil wir ja nach umstrittener, aber wohl zutreffender Meinung eine Zweidrittelmehrheit brauchen, ist ungewiss. Bei den Liberalen wissen wir, dass sie im Augenblick noch im Diskurs mit sich selber sind, gewissermaßen. Aber auch dort stellt man sich natürlich der Frage, wie gehe ich mit der Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft um, wenn es hier zu einem Umpflügen sozusagen der Kompetenzordnung geht.
Aber was ist dann aus der Partei von Ludwig Erhard geworden nach der Geldflutungsaktion der Europäischen Zentralbank? Hier an dieser ja Wegmarke tatsächlich einer europäischen Finanz-Schuldenpolitik einfach mit Ja zu stimmen, könnte sich doch für den Markenkern der CDU als historischer Fehler erweisen. Oder sehe ich das zu streng?
Ich muss nun der Union zugute halten, dass sie sozusagen hier zwischen zwei Prinzipien sich hin und her gerissen fühlt. Einmal der Achtung der Vertragsordnung, der vertraglichen Schranken, der Kompetenzen der Europäischen Union und dem Gedanken der Solidarität. Aber ich gehöre zu denen innerhalb der Union, die meinen, man kann durchaus beides miteinander in Einklang bringen. Auch in der Krise gelten die Verträge, auch in der Krise gilt das Grundgesetz. Sie haben gerade die EZB angesprochen, die ein 1,8-Billionen-Programm aufgelegt hat, gerade für die Pandemie, Ankauf von Staatsanleihen. Er stünde der ESM mit Hunderten von Milliarden bereit, mit einem Programm speziell auch zur Bewältigung der Pandemie. Das heißt, die Mitgliedstaaten könnten sich durchaus auf den Kapitalmärkten verschulden.
Und helfen kann man ja Italien, Portugal, Spanien, allen denen, die Hilfe brauchen, indem man zum Beispiel dann in den wohlhabenderen Ländern verzichtet. Aber diese Art, dass man hilft auf Kosten von Generationen, die erst noch geboren werden müssen, ist ja doch auch irgendwie ein bisschen eine schale Form der Hilfe. Jedenfalls stelle ich mir Solidarität anders vor als eine Kreditaufnahme für künftige, ja, wir reden ja über fast 1 Billion mit der Nachschusspflicht dann, die womöglich kommen wird. Das sind doch Summen, die kann doch selbst die jetzt geborene junge Generation nicht tilgen.
Herr Steiger, ich gehe davon aus, dass die nicht nur die Generation unserer Kinder, sondern auch die Generation unserer Enkel und Urenkel noch an diesem Schuldenpaket knabbern wird. Wenn wir einmal diesen Weg gehen einer Schuldenunion, der Finanzminister spricht von einer Fiskalunion, werden wir aus dieser Spirale in diesem Jahrhundert nicht mehr herauskommen. Und ich glaube, auch darüber sind sich die meisten Ökonomen einig. Und das ist das, was mich und viele andere auch am meisten bedrückt und bedrängt in dieser Geschichte. Der Verstoß gegen die Generationengerechtigkeit, die Fairness gegenüber künftigen Generationen, denen auch politischen Ökonomen, der die Luft zum Atmen genommen wird durch derartige Schuldenprogramme.
Werden Sie und andere dagegen vorgehen? Ich habe gelesen, dass es Überlegungen gibt, das Bundesverfassungsgericht hier anzurufen. Was hat es damit auf sich? Sind das Gerüchte oder sind das Planungen?
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann ja jeder Staatsbürger gegen Verletzungen der Integrationsverantwortung durch die politischen Organe im Wege der Verfassungsbeschwerde vorgehen. Und genau darum geht es hier ja. Die Missachtung der Kompetenzschranken, die Umformung der Europäischen Union ohne eine förmliche Änderung der Verträge, auch der Eingriff in die Haushaltsautonomie des Deutschen Bundestages, das kann jeder Bürger selbst bewerkstelligen mit einer Verfassungsbeschwerde. Und ich bin mir ganz sicher, dass davon auch Gebrauch gemacht werden wird. Wie die Konstellation im Einzelnen aussehen, ist noch offen. Ich halte es aber für ganz wichtig, dass man dieses Feld nicht sozusagen allein den rechtspolitischen Kräften, rechtspopulistischen Kräften übernimmt, sondern dass hier auch die bürgerliche Mitte einen Beitrag dazu leistet, dass Europa als Rechtsgemeinschaft erhalten bleibt.
Aber Sie sind für mich Teil dieser bürgerlichen Mitte und deswegen werden Sie selber persönlich hier vorstellig werden in Karlsruhe?
Es gibt verschiedene Gespräche in verschiedenen Konstellationen, über die ich jetzt noch nicht sagen möchte, aber noch einmal, es in der Tat beschäftigt viele, auch die der Union und der Regierung nahestehen, die Frage, ob man dieses Feld hier rechtspopulistischen Kräften überlassen soll oder nicht.
Das sind klare Worte. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen bei den Wochen der Sondierung, die jetzt folgen, eine glückliche Hand.
Ich danke vielmals, Herr Steingart. Auf Wiederhören.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da sorgen aktuell ein Impfstoff und Essen auf Rädern für Gesprächsstoff unter den Anlegern. Alles dazu weiß unsere Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
AstraZeneca ist ja wirksamer und sicherer als bisher in der öffentlichen Meinung bekannt. Das zumindest sagt eine neue Studie. Aber was, Sophie, sagen die Anleger?
Ja, die sind natürlich happy. Die AstraZeneca-Aktie ist gestern um 4% geklettert. Denn die Studie sollte jetzt das Vertrauen der Menschen und auch der Zulassungsbehörden in den Impfstoff stärken, nach einer Reihe von Rückschlägen. Und die Ergebnisse könnten den Weg für eine mögliche Genehmigung in den USA ebnen, die im April ansteht. Und das waren natürlich auch alles gute Nachrichten für den breiten Markt, denn es bedeutet eben mehr Impfstoff und schnellere Impfungen.
Das zweite große Thema an der Börse ist die Firma Deliveroo. Deliveroo ist der Essenslieferant aus Großbritannien, der jetzt mit großem Tamtam an die Börse will. Aber wie, Sophie, soll dieser Börsengang, dieses IPO aussehen?
Also das Marktdebüt wird voraussichtlich eines der größten britischen Listings seit Jahren werden. Deliveroo strebt beim Börsengang in London einen Börsenwert von über 10 Milliarden Euro an. Das Unternehmen hat dementsprechend für den Börsengang einen Preis pro Aktie von etwa 5,35 Euro festgelegt. In einem Update am Montag teilte Deliveroo mit, dass sich der Gesamtwert der Bestellungen in den ersten beiden Monaten des Jahres mehr als verdoppelt hat. Dank des Lockdowns in Großbritannien und Irland stieg das Volumen gegenüber dem Vorjahr um 130%. In anderen Märkten waren es 112%. Die Pandemie hat sie regelrecht gerettet, denn die war eigentlich der Grund, warum die Behörden ein besonders großes, wichtiges Investment durchgewunken haben, nämlich das von Amazon. Amazon hält rund 16%. Und vor diesem Investment war das Unternehmen in einer schwierigen finanziellen Lage eben.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass José Manuel Barroso heute 65 Jahre alt wird und alle Welt ihm höflich gratuliert. Alt sei nichts gewesen. 10 Jahre lang, von 2004 bis 2014, war der Portugiese der Präsident der EU-Kommission und damit der mächtigste Mann auf unserem Kontinent. Er hatte also den Job, den Ursula von der Leyen heute bekleidet. Doch darum geht es gar nicht heute Morgen. Was gar nicht geht im Falle Barroso, ist das, was danach kam. Man nennt es Lobbyismus. Und es war in seinem Fall doch nur die kleine Schwester der Korruption. Barroso wechselte nämlich vom Chefposten in Europa mit nur 2 Jahren Abstand zu den Investmentbankern von Goldman Sachs. Seine Aufgabe dort, er sollte den Briten beim Brexit helfen. Er sollte helfen, einen guten Deal auszuhandeln. Auweia, das klingt wie Georg Nüsslein im Quadrat. Barroso, wir erinnern uns, als EU-Kommissar war er stolz darauf, dass die Gemeinschaft sich erweitert hatte.
In 2004 we were only 15, now we are 28 countries. So we have shown that it was possible to Europe almost to double the number of its members in this very deep crisis. So I think the greatest achievement was to show the resilience of Europe.
Und jetzt half er den Briten, die von ihm selbst aufgebaute Gemeinschaft zu verlassen und Europa damit zu schwächen. Europa wird, das lernen wir daraus, auch von seinen Freunden verraten. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Manuel Barroso. Lassen Sie sich heute feiern, aber bitte in London.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Familie von Britney Spears offenbar nur noch über Instagram und andere soziale Medien miteinander kommuniziert. Die Mutter von Britney Spears hat jetzt ein altes Video ihrer Tochter ausgegraben und via Social Media veröffentlicht. He broke the clouds to my day. I've been like a ray. Zeigt Britney bei einem Live-Auftritt in ihren Anfangsjahren, vielleicht 15 Jahre alt. Der Rahmen, keine große Konzertbühne, damals eher Einkaufszentrum. Und die Mutter schrieb dazu, ich will dich wieder singen sehen, so wie früher. Und damit trifft die Frau Mama den Kern des Problems. Denn Britney singt nicht mehr, schon seit 2 Jahren. Sie weigert sich, so lange zu einem Mikrofon zu greifen, solange sie noch unter der offiziellen Vormundschaft ihres Vaters steht, die er seit 2008 nach mehreren psychischen Zusammenbrüchen seiner Tochter offiziell für sie übernommen hat. Britney Spears zeigt sich momentan nur ab und zu auf den sozialen Medien, aber eben nur mit Tanzeinlagen oder Fotos. Und schon zu lange ist sie im wahrsten Sinne des Wortes verstummt. Wir leisten heute Morgen also unseren Beitrag zur Ermunterung der Tochter ganz im Sinne der Mama. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Early morning, she wakes up.